Junge Junge, der Podcast der LAG Jungenarbeit NRW. Mit vielfältigen Themen und Perspektiven rund um die Jungenarbeit. Thema heute:
Von der Jungenarbeit zur transkulturellen Jungenarbeit mit Olaf Jans von Mannigfaltig e.V. aus Hannover. Und damit nochmal hallo Olaf, schön, dass du dabei bist hier beim Podcast Junge Junge der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit in NRW. Sag doch mal zwei Sätze mehr zu dir, Olaf. Wer bist du, woher kommst du und wie bist du gerade wo unterwegs in der Jungenarbeit?
Ja, Olaf Jans, ich arbeite bei Mannigfaltig in Hannover. Wir sind eine Anlauf- und Beratungsstelle für Jungs und Männer und arbeiten eigentlich in allen Bereichen der Unterstützung für Jungs und Männer und geben uns Mühe, dass auch Jungs und Männer in ihrer Geschlechtlichkeit, in ihrer Bedürftigkeit, in ihrer Unterstützungswürdigkeit gesehen werden.
So, bevor wir jetzt hier inhaltlich einsteigen, musst du dich dem Fragenhagel stellen. Deshalb Hannover oder Göttingen?
Göttingen.
Enduro oder Superbike?
Oh, Enduro.
An der Hausarbeit zu Hause liebe ich?
Die Ruhe und Meditation.
Wein oder Bier?
Wein.
Lissabon oder Mallorca?
Ah, Lissabon.
Zagreb oder Superbock?
Superbock.
Wenn ich traurig bin, dann mache ich
Musik an.
Wenn du ein Gemüse wärst, dann wärst du
Rosenkohl.
Jung sind
vielfältig.
Danke.
Gern.
So, nun zurück zum Inhaltlichen, Olaf. Worüber reden wir denn eigentlich? Jung, Männer, reden wir hier über Sternchen und Diversität. Erzähl doch mal, führ mal deine Sicht aus.
Genau, ist eigentlich schon ein Sternchen, womit gemeint ist, dass wirklich jeder, der das Gefühl hat, mit männlicher Sozialisation konfrontiert gewesen zu sein, sich selber als männlich empfindet, sich selber als Mann oder Junge empfindet, kann kommen. Letztendlich ist es auch möglich, als Mädchen zu uns zu kommen, wenn da Jungenthemen irgendwie eine Rolle spielen. Wichtig finde ich dabei nochmal zu betonen, dass wir trotzdem eine geschlechtshomogene Einrichtung erstmal sind. Das heißt, wir haben auch geschlechtshomogene Gruppenangebote, weil wir davon ausgehen, dass Jungs auch Unterstützung brauchen vor dem Hintergrund von so einer Gleichheitserwartung und dass, wenn sie uns als Männer lesen, sie nochmal eine andere Unterstützung erwarten. Aber das heißt trotzdem immer an Konzepten zu arbeiten, wie auch andere erreicht werden können, wie wir zum Beispiel in Schulklassen sowohl Jungs als auch Mädchen, als auch alle, die sich da jenseits von verstehen, auch erreichen können.
Jungarbeit ganz generell, Männerarbeit ganz generell, gibt es da einen Unterschied? Noch einmal vielleicht dazu, ist da ein Unterschied?
Ja, bei Männerarbeit ist dieser Bildungsanteil natürlich viel stärker, also so ein selbstaktiver, ein selbstsuchender, ein diskursiver Anteil so. Der ist natürlich bei Jungarbeit auch da, aber bei Jungarbeit gibt es immer auch so einen Erziehungsanteil. Also man arbeitet an Gruppenregeln, man begrenzt und so. Und man hat da wirklich so das, was man erzieherisch nennen würde, eben auch nochmal mit drin. Und je jünger die Jungs werden, desto größer ist der Anteil. Je älter die Jungs werden, desto mehr wird es auch Männerbildung.
Jetzt sind wir bei Jungenarbeit und wenn mit einem Blick weiterführend, würde man sagen, vielleicht auch transkulturelle Jungenarbeit. Ist das nochmal was gesondert Gelagertes oder wo liegt da die innere Qualität dieses Begriffs transkulturell in Verbindung mit Jungenarbeit? Nun habe ich bei dir dieses Wort mehrfach gelesen in Veröffentlichungen und ich fände es schön, wenn du mal ein, zwei Sätze mehr dazu erläutern könntest.
Also bei mir persönlich ist es so, dass ich vor ungefähr 20 Jahren damit begonnen habe, das eher transkulturelle Jungenarbeit zu nennen als irgendwie zum Beispiel antisexistische Jungenarbeit oder emanzipatorische oder so, weil für mich die Analyse mit den jungen Gruppen eher so ist, diese anderen Aspekte spielen alle eine Rolle, aber das, was das Leben von Jungs ausmacht, sind eigentlich lebenskulturelle Dinge und dieses transkulturell ist eigentlich ein lebenskultureller Begriff. Damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint türkisch, russisch oder deutsch oder so, sondern eben auch jugendkulturell oder die jeweilige Jugendkultur, die jeweilige Jungenkultur, die da ist, in der bestimmte Regeln gelten, in der eben aber auch Vielfalt herrscht, wo man einfach sagen muss, es gibt kaum eine Gruppe, die wirklich monokulturell strukturiert wäre. Im wissenschaftlichen Rückbezug ist es auch nochmal so, dass transkulturell zum Ausdruck bringen soll, dass sich alles transformiert. Also auch wenn meine Großeltern aus Anatolien kommen, dann habe ich vielleicht was Türkisches, was ich irgendwie familiär mitbringe. Aber wenn ich in Duisburg aufwachse, bin ich auch vielleicht mehr Duisburger, als dass ich Türke wäre oder so. Und dieses Transkulturelle soll beschreiben, dass sich was transformiert. Aber das Kulturelle bleibt drin, im Begriff ist es ja auch drin. Das heißt, möglicherweise spielt es schon eine Rolle, wenn ich Oma in Anatolien besuche, was die Herkunft irgendwie ausmacht.
Was genau ist jetzt daran neu an dem Begriff selbst und an dem, was dahinter steckt und oder was wird hier genau nochmal neu beschrieben?
Also so wie ich ihn nutze und wie ich den Begriff so benennen würde, ist einerseits der Bereich interkulturell drin, grenzt sich aber von dem eigentlichen Konstrukt des Interkulturellen ab, also in dem nämlich immer die Differenz vorangestellt wird, immer der Unterschied behauptet wird oder so. Bei Transkulturelle beginne ich bei der Gemeinsamkeit. Und das Besondere ist, ich beginne bei der Gemeinsamkeit. Also ich gehe zum Beispiel davon aus, alle Jungs wollen eigentlich was sehr Ähnliches, was Gleiches. So, und dann betonen sie Differenzen. Und dann bin ich bereit, die Differenzen noch aufzunehmen. Das heißt, ich fange bei der Gemeinsamkeit an, leugne dann aber nicht, dass es auch Differenzen gibt. Und wenn sie sie selbst betonen, also zum Beispiel auch, wenn Jungs dabei sind, die sagen, ich bin türkisch Powerboy, dann greife ich das auch ein Stück mit auf und sage nicht, ah, wieso, du bist doch aber deutsch.
Interkulturell, transkulturell, transkulturelle Lebenswelten. Wie zeichnen sich diese Lebenswelten denn jetzt bei den jungen Männern aus?
Na, wenn wir mal so diese Bundesrepublik selber nehmen und einfach anschauen, welche Veränderungen stattgefunden haben, dann würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt meiner Jugend, da meine Eltern kamen eben auch nicht aus Deutschland und da war ich einer der ganz wenigen, auf dem Gymnasium zum Beispiel einer von vielleicht 2% oder so, die einen anderen Hintergrund hatten, als irgendwo deutsch-deutsch oder in deutschen Gebieten geboren worden zu sein. Mittlerweile sind die Lebenswelten aber so, dass sich viel mehr Vielfalt, viel mehr Mischung darstellt und zeigt auch, einerseits zwar negativ sich auch an rassistischen Zuschreibungen und so weiter, aber andererseits auch an Selbstverständlichkeiten. Also dass eigentlich jeder Junge, jedes Mädchen, die jetzt so aufwächst, eigentlich immer irgendwie mit Vielfalt, mit Mehrfachzugehörigkeit, mit Mehrfachpositionierung und eben auch mit vielen Optionen konfrontiert ist.
Interessant. Was heißt das denn dann auf der Seite der individuell fachlichen Ebene von Fachkräften? Also für mich als Fachkraft, für dich als Fachkraft, für die Fachkräfte, die uns zuhören, was hat sich da getan? Ist das dann auch eine neue Herausforderung?
Ja, und da würde ich schon so sagen, wenn ich mal auf meine 35 Jahre zurückblicke, war es in den ersten Jahren so, dass mir eine Situation begegnet ist, in dem deutsch-deutsche pädagogisch Arbeitende getroffen sind auf ein eher multikulturelles Feld. Das heißt, es gab Lehrer und Lehrerinnen, es gab auch sogar jungen Arbeiter in dieser Zeit, die selber gar keinen Kontakt zu irgendjemandem mit Migrationshintergrund hatten und treffen auf eine Welt, die aber sehr viel mit Migrationsgeschichten zu tun hat. Das hat sich gewandelt. Mittlerweile sind viele auch mit dem sogenannten Migrationsvordergrund in der jungen Arbeit. Das heißt, man sieht ihn an Augen, an Haaren, an Hautfarbe, am Namen und so weiter an, dass sie eben auch nicht klassisch deutsch-deutsch irgendwie aufgewachsen sind und hier sind. Und da verändert sich was in der Begegnung. Da werden auch Männer anders angesprochen im Bereich jungen Arbeit.
Aha, es verändert sich in der Begegnung. Was heißt das denn konkret für mich als Fachkraft? Was muss ich mitbringen, um gelingende transkulturelle Jugendarbeit entstehen zu lassen?
Na, wenn wir erstmal sagen, mal diese rassistischen Folien, die kulturrassistischen Folien nehmen, denke ich, dass es wichtig ist, dass jeder und jede, die da mit Jugendlichen arbeitet, grundsätzlich die eigene Herkunft, das eigene Gelesenwerden reflektiert. Das heißt für mich, wenn ich als Mann gelesen werde, allem voran als Frau gelesen zu werden, ne, das ist erstmal eine so eine Folie, die zu verstehen und damit auch die Möglichkeitsräume aufzumachen. Also was kann ich mir zugestehen, was traue ich mir zu, aber auch was wird mir zugetraut. Des Weiteren eben auch ganz klar dieser Bereich, wenn ich als Deutsch-Deutsch gelesen werde, als Einheimischer gelesen werde, ich werde als Migrant gelesen, auch das macht einen großen Unterschied. Es macht beides unterschiedliche Türen auf, die man beide pädagogisch nutzen kann und sie können beide aber auch als Zurichtung dienen. Also es kann beides auch so mit Sprüchen, wenn ich als Deutsch-Deutscher sage, in Deutschland, da sind wir aber respektvoll, dann mache ich sofort eine kulturrassistische Schere auf. Oder wenn ich als Migrant sage, ja, wir als Türken verstehen uns nun mal besser. Dann werden immer Differenzfolien aufgemacht und mit denen müssen wir sehr sorgsam, verantwortungsvoll umgehen. Und das ist die eigentliche Fachlichkeit, um die es geht. Und auf der dritten Linie, die immer noch total wichtig oder immer wichtiger wird, ist der Bereich Klassismus. Das heißt, das Thema Armut, weil viele der Jungs, die wir begleiten, treffen auf uns, die wir mittlerweile reich sind. Also mag ich auch als Pädagoge wenig verdienen. Für viele der Jungs, die ich begleite, bin ich trotzdem reich und habe andere Möglichkeiten als die Jungs, die ich begleite. Und dass viele Jungs einfach mittlerweile abgehängt werden aus Verhältnissen, einfach weil sie sich nicht leisten können oder weil sie an bestimmten lebenskulturellen Dingen nicht teilnehmen können.
Stichwort Armut, das irgendwie habe ich das Gefühl, dass das schon mal irgendwann vor 15 Jahren in Jugendverbänden unterwegs war und thematisiert worden ist. Und das ist jetzt so ein bisschen durch die Fluchtthematik gerade untergegangen und wird vielleicht nur nebensächlich behandelt. Und heißt das, du plädierst, wir sollen da ein bisschen mehr wieder den Fokus drauf richten?
Ich würde sagen, auf jeden Fall den Fokus richten. Und ich würde sagen, das Thema Armut war immer in Wellen thematisiert. Also in den 70er Jahren zum Beispiel war es auch sehr stark im Fokus, also Klassenwidersprüche und so weiter zu thematisieren. Das ist dann so ein bisschen wissenschaftlich auch aus der Mode gekommen. Es gab so eine psychologische Wendung, wo man sehr aufs Subjekt geguckt hat und so weiter, nicht mehr auf Klassen. Und man auch das Gefühl hatte, die Gesellschaft hat das nicht. Aber wir haben auch schon vor 25 Jahren gesagt, die Gesellschaft läuft auf eine Zweidrittelgesellschaft hinaus. Und da sind wir fast angekommen, dass uns wirklich mehr Gruppen begegnen, die auch in deprivativen Verhältnissen leben.
Nun nochmal einen Schritt zurück und lass uns nochmal die Brille von Fachkräften aufsetzen. Bitte erklär doch mal Folgendes in einem Satz. Was ist Fachlichkeit?
Fachlichkeit heißt das Ziel, das ich verfolge, vor dem Hintergrund meiner professionellen Haltung in eine Methode umsetzen zu können.
Was ist Professionalität?
Das Reflektieren, Evaluieren und in Austausch bringen zu können.
Und das Ganze jetzt bitte einmal einbetten in den Kontext von transkultureller Jungarbeit.
Ja, das erstmal vor dem Hintergrund von Männlichkeitskritik einordnen zu können, sowohl in dem unterstützenden, solidarischen Aspekt als auch in dem konfrontativen, antisexistischen Aspekt. Und das Gleiche rassismuskritisch, zuschreibungskritisch, diskriminierungskritisch, aber eben auch immer mit dem Ziel von Empowerment und Self-Empowerment.
Jetzt verlassen wir mal die Ebene der Fachkräfte an der Stelle und blicken mal ganz konkret auf die Jugendlichen. Und nach all dem, was jetzt gesagt worden ist, stellt sich mir natürlich da die Frage, brauchen junge männliche Geflüchtete eine andere Art von Pädagogik?
Würde ich sagen, sowohl als auch. Erstmal sind männliche Geflüchtete eben auch Jungs und Männer, die mit männlichen Anforderungen, mit männlich werden müssen, konfrontiert sind. Aber andererseits macht die Fluchterfahrung auch nochmal was aus, was für Menschen, die hier aufgewachsen sind, vielleicht gar nicht so vorstellbar ist. Also Fluchterfahrungen haben viel mit Entbehrung zu tun, mit Verlassen, mit Abschied, mit Orientierungssuche, mit Neuanfang, mit Neuintegrieren und wieder Neuintegrieren in vielen Wechseln und vor allem viel mit Statusfragen, Sicherheitsfragen. Und für diesen Bereich braucht es ganz sicher auch noch mehr als nur Jungenarbeit. Aber für dieses, wenn man sagt zum Beispiel sexualpädagogisches Angebot, würde ich sagen, da brauchen Jungs und Mädchen eigentlich das Gleiche, nämlich jemanden als Gegenüber, dem sie Fragen stellen können.
Wie du weißt, bin ich ein, zwei Baujahre jünger als du, mit Baujahr 83. Und ich kann mich an die Zeit in den 90er Jahren erinnern. Da gab es ja eine ähnliche Situation. Da habe ich die nicht als Fachkraft, aber eben als Jugendlicher wahrgenommen, als Kind, Jugendlicher, Heranwachsender und hatte auf einmal auch in meiner Klasse und in meiner Umgebung Jugendliche, die eben Fluchterfahrung hatten. Und war das eine andere Zeit? War das eine andere transkulturelle Jungenarbeit in dem Punkt? War es noch gar nicht so weit oder erklär mal vielleicht die Unterschiede da?
Also im Vergleich zu Frankreich und England, die ja schon jahrelang Erfahrungen haben mit Migration, mit Einwanderung und so weiter, muss man sagen, dass es in Deutschland zwei Wellen im Prinzip gab. Das eine war die sogenannten Gastarbeiter, also Arbeitsmigranten, Migrantinnen der 60er, 70er Jahre so, die eine große Welle gemacht haben, die diese junge Bundesrepublik mit anderen Fragen konfrontiert haben, auch in der Schule und so weiter. Und in den 90ern taucht eigentlich das, was ich transkulturell meine, das erste Mal so richtig stark auf, weil es sehr, sehr unterschiedliche Gründe gab zu flüchten. Es waren nicht nur arme Leute, die geflüchtet sind, es waren noch Leute, die aus politischen Gründen verfolgt worden sind und so weiter. Es gab einerseits ja den Balkanbereich, es gab aber auch vorher schon aus dem Iran sehr viele Flüchtlinge und so weiter, dass wir also in der jungen Arbeit auf einmal ganz andere Situationen hatten. Also es hat sich zum Beispiel sowas verändert wie, wir haben noch in den 90er Jahren, Anfang 90er Jahre haben wir so Witze gehabt, jungen Arbeit hat viel mit Ekel zu tun, weil alle irgendwie mit viel Gerüchen und sonst wie gearbeitet haben oder so. Und die Migranten, in Anführungsstrichen, die dann also mit Migrationsvordergrund da waren, die hatten auf einmal dieses Enthaaren, dieses Stylen, dieses zum Friseur gehen, dieses anders riechen und so. Und damit haben sich die Jungseminare irgendwann komplett verändert. Auf einmal wurde aufs Äußere geguckt. Auf einmal war es auch wichtig, ob ich als Junge schön bin oder nicht schön bin. Und das nur so als ein so ein Beispiel, wie sich die Dinge verändert haben. Und würde sagen, durch diese vermehrte Präsenz in den 90ern taucht dieses transkulturelle Thema überhaupt erst in der jungen Arbeit so stark auf. Und es gab auch nur wenige der deutschen Pädagogen, die sich damals darum gekümmert haben oder das bewusst aufgenommen haben.
Und sind zu damals Parallelen da oder würdest du sagen, jetzt ist wirklich komplett anders?
Ich würde sagen, die Hauptparallele, die ich wahrnehme, ist, dass derselbe Fehler gemacht wird, nämlich, dass man sich ganz schnell nur noch geschlechtsbezogen auf die Männer konzentriert hat, auf die Männer und Jungen und die Frauen ein Stück vergessen hat. Das Risiko haben wir jetzt auch. Was anders ist, ist, dass sich mehr Frauengruppen, Fraueninitiativen und so weiter einsetzen, damit die Geflüchtetenseite auf der Mädchenseite und der Frauenseite nicht untergeht. Und dass die Fachlichkeit insgesamt weiter gewachsen ist und dass das gesamte Feld auch gezwungen ist, sich neu auseinanderzusetzen, weil es gibt viel mehr People of Color, also Männer und Frauen mit einem Hintergrund, den man auch sieht, den sie auch betonen und so weiter, die damit auch die Pädagogik in Frage stellen, wo man schon immer schauen muss, was tut Pädagogik in deutschen Institutionen für Menschen, die vielleicht nicht hier aufgewachsen sind, die ganz andere Themen mitbringen. Und da würde ich sagen, ist die Fachlichkeit deutlich weitergegangen. Was ja auch das Projekt der LAG Jungarbeit Nordrhein-Westfalen hier sehr deutlich zeigt.
Ja, danke dafür. Das nehmen wir mal als Kompliment an der Stelle auf. Wenn du jetzt einmal rückblickend auf die 90er Jahre und dann nachher auf die aktuelle Situation auch schaust und immer, wie sich die Jungarbeit dann an der Stelle weiterentwickelt hat, was ist denn dann dein Wunsch für die Zukunft? Wohin soll die Reise gehen?
Ich würde sagen, es sollte sich dahin entwickeln, zu schauen, warum können Menschen sich nicht so entwickeln, wie sie sich gerne entwickeln wollen. Weil ich würde eigentlich so sagen, dass es an den meisten Stellen das Problem ist, dass von außen sehr viele Grenzen gesetzt werden, dass auch die Pädagogik sehr viele Grenzen setzt. Sie könnte viel offener, viel unterstützender sein. Und Forschung müsste eigentlich dahin gehen, wie können wir uns überflüssig machen? Wie können wir machen, dass wir Jungenarbeit gar nicht mehr brauchen? Dass die Kategorie des Geschlechts gar nicht diese zuschreibende Bedeutung, diese Platzanweiserfunktion hat, sondern dass sie, dass man sagt, hat man vielleicht Geschlechtlichkeit, aber das ist genauso wie Fußballfan von sonst wem zu sein oder eben nicht zu sein oder gar nicht Fußball zu mögen oder so, dass es im Prinzip eine Wahlzugehörigkeit ist und nicht eine, die von außen oktroyiert wird. Wenn ich einen türkischen Namen habe, warum spielt das so eine große Rolle? Warum spielt überhaupt die Frage, wo ich herkomme, so eine große Rolle? Warum spielt meine sexuelle Orientierung eine Rolle? Wie wird damit umgegangen? Und dann würde ich sagen, in die Richtung zu gehen, wie können wir diese Kategorien als solche unwichtiger werden lassen, aber gleichzeitig sie trotzdem zu berücksichtigen, wo sie eben eine Relevanz haben. Und das ist ja die große Kunst, die wir ja schon seit Pat Parker schon immer sagen, mit dem weder differenzblind noch differenzfixiert zu sein. Ne? Also dass du mir vergisst, dass ich schwarz bin und vergiss niemals, dass ich schwarz bin. Ne? Das bekriegt uns ja seit 30 Jahren irgendwie, dass wir immer wieder genau in dieser Ambivalenz eigentlich Unterstützung liefern müssen.
Ja, eigentlich wäre das jetzt das perfekte Schlusswort an der Stelle gewesen. Jedoch möchte ich dich gerne nochmal bitten, Werbung für die transkulturelle Jungenarbeit an der Stelle zu machen. Also was können Fachkräfte für sich mitnehmen, wenn sie sich wirklich intensiv mit transkultureller Jungenarbeit befassen?
Ich würde sagen, dass es auf zwei Ebenen Veränderungen gibt. Das eine ist, dass ich nach wie vor sagen würde, eine Pädagogik, die das Geschlecht nicht reflektiert, die es nicht mit berücksichtigt, vergibt ganz viele Chancen der Erreichbarkeit. Und eine Pädagogik, die jetzt diese Zuschreibung, auch rassistische Zuschreibung, aber auch diesen Klassismus nicht berücksichtigt, wird an mehreren Stellen scheitern, wo ganz andere Möglichkeiten da wären. Das heißt, die Praxis wird sich dadurch auf jeden Fall qualifizieren. Und die Angebote werden zielgerechter. Für mich persönlich würde ich einmal nochmal sagen, ich glaube, dass das für viele in dem Feld so ist. Ich habe unglaublich viel von Jungs gelernt. Ich habe unglaublich viel von diesen sich verändernden Gesellschaftsverhältnissen gelernt, durch die Vielzahl der Jungs, auf diese Seite der Mehrfachzugehörigkeit zu gucken, auf diese Vielfalt, die sie darstellen können, wenn man sie fragt, wenn man ihnen den Raum gibt. Dieses auch hinter die Maske zu gucken, sich nicht irgendwie blenden zu lassen von Vorderbühnengeplapper, was viele Jungs ja auch und viele Männer ja auch bringen, wir ja auch. So, ne, dass ja vieles, wenn man genauer nachfragt, wenn man guckt, ist da viel mehr zu entdecken und Pädagogik macht viel mehr Spaß, wenn man das reflektiert und es wird effektiver, macht mehr Spaß und ich glaube auch, dass sie nachhaltiger und dauerhafter ist.
Ja, nachhaltiger, dauerhaft und natürlich auch ein bisschen Spaß dabei. Ich hoffe, das gilt auch für diesen Podcast.
und diese Podcast-Reihe in Zukunft. Olaf, vielen Dank, dass du dabei warst bei dieser ersten Folge zur transkulturellen Jungenarbeit. Wir werden dich auf jeden Fall nochmal in anderen Folgen sehen und ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank.
Ja, ebenso.
Dies war unser Podcast zum Thema transkulturelle Jungenarbeit. Mehr Informationen rund ums Thema Jungenarbeit findet ihr auf www.lagjungenarbeit.de.